Ihr Lieben, das Thema heute, das ist ein Thema, was uns, glaube ich, alle verbindet, egal wie alt wir sind, egal wie jung wir sind, woher wir kommen. Es verbindet uns. Generation Zukunftsangst, so werden heute mittlerweile die 15- bis 30-Jährigen genannt, habe ich letztens gelesen, fand ich spannend, Generation Zukunftsangst. Und da habe ich gedacht, komisch, die 50- bis 30-Jährigen, ich musste mich an meine Oma erinnern, väterlicherseits, die hat auch schon immer gesagt, früher war alles besser und morgen wird alles schlimmer. So, das war so eine Haltung, mit der sie gelebt hat. Aber offensichtlich, das ist das, was Psychologen und Soziologen wahrnehmen, ist, dass das Gefühl der Zukunftsangst gesellschaftlich zunimmt. Und das nicht nur bei alten und älteren Menschen. Die Universität Hildesheim, die hat eine Studie in Auftrag gegeben und durchgeführt, bei 15- bis 30-Jährigen. Und sie haben Folgendes festgestellt. Es ging so um die Lebenshaltung, so mit welcher Lebenshaltung leben wir. Und sie haben festgestellt, dass 68% der 15- bis 30-Jährigen von großen Zukunftsängsten betroffen sind. 68%. Das sind mehr als zwei Drittel. Das ist eine ganze Menge. Und Corona hat das Ganze nochmal deutlich verstärkt. 65% haben sogar angegeben, dass sie gesagt haben, dass sie das Gefühl haben, mit ihren Sorgen und mit ihren Nöten überhaupt gar nicht gesehen oder gehört zu werden und dass sie nicht das Gefühl haben, dass Menschen ihrer Sorge begegnen. Wovor haben diese jungen Menschen Angst? So, was kann man mit 15 Jahren schon für Zukunftsängste haben? Ein großes Thema ist die Klimakrise. Gerade bei den 15- bis 30-Jährigen. So dieses Gefühl, morgen könnte das mit der Welt schon irgendwie zu Ende sein. Und das geht so stark, die Art, wie wir leben, wie wir auch unser Leben gestalten, dass junge Menschen sich heute manchmal wirklich mit der Angst leben, es könnte wirklich etwas passieren, dass diese Welt zusammenbricht, dass das Ökosystem zusammenbricht, dass menschenwürdiges Leben nicht mehr möglich ist auf unserem Planeten. Und das geht so weit, dass junge Menschen sich manchmal fragen, wäre es für den Planeten und diese Welt nicht besser, wenn es mich nicht gäbe? Es gibt junge Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die mir das gesagt haben. Und die wirklich gesagt haben, ich habe zum Teil manchmal darüber nachgedacht, ob es besser wäre für die Zukunft dieser Welt, wenn es mich nicht gäbe. Das finde ich erschreckende Gedanken. Und wie viele junge Menschen kenne ich, die sagen, in diese Welt kann man doch keine Kinder gebären. Ja, Klimakrise. Ein zweites großes Thema, hat man herausgefunden, ist die Angst vor dem Krieg. Angst davor, auch da hat der Krieg in der Ukraine manches nochmal verstärkt, aber auch vorher schon. Wir sind global vernetzt, wir kriegen ja alles mit aus der Welt. Die Angst davor, dass Krieg auch bei uns zu einer Realität werden kann. Angst vor Armut, Inflation, vor finanzieller Zukunft, wie wird das einmal sein? Bis dahin, dass mittlerweile 15- bis 30-Jährige darüber nachdenken, ob das Rentensystem noch halten wird. Mal ganz ehrlich. Als ich 15 war, war das Letzte, worüber ich nachgedacht habe, die Zukunft des Rentensystems. So, und auch heute wirft meine Frau mir noch vor, dass ich darüber zu wenig nachdenke. So, aber das ist das, was junge Menschen offensichtlich beschäftigt. Ein weiteres Thema, eine weitere Angst ist die Angst vor der gesellschaftlichen Entwicklung, wo das hingeht. Die Spaltung in der Gesellschaft, in Arm und Reich, die Schere, die weiter auseinandergeht, die Spannung, die entstehen, aber auch die Meinungsverhärtungen, dass wir offensichtlich gesellschaftlich mehr Schwierigkeiten haben, Meinungen stehen zu lassen und in gute Diskussionen zu führen. Bis dahin, bis zu der Angst vor einem erneuten Rechtsruck in der Gesellschaft und den Folgen, die das haben kann. Angst vor Krankheit, da hat Corona natürlich auch noch mal ordentlich was befeuert. Und eine große Verlustangst, die Angst davor, geliebte Menschen zu verlieren. Fast symptomatisch klingt für mich da der Name dieser Gruppe von Klimaaktivisten, die letzte Generation. Das bringt diese Zukunftsangst noch mal so auf den Punkt. Wobei, wenn wir ehrlich sind, wenn man sich auf eine Straße klebt und ein Auto auf einen zukommt, dann ist die Zukunft tatsächlich hochgradig gefährdet. Aber schon allein der Name, letzte Generation, der drückt das ja aus. Diese Angst, mit uns geht das Licht aus. Diese Welt kommt an ein Ende. Die Zukunft ist hochgradig bedroht. Wir sind die letzte Generation. Generation Zukunftsangst. Düstere Zukunftsprognosen nehmen offensichtlich zu, auch in den Medien. Und gleichzeitig habe ich gedacht, war das nicht schon vor vielen Jahren so? Ist das nicht ein Thema, was uns immer beschäftigt? Ich habe mich erinnert, dass ich vor vielen Jahren mal gelesen habe, einen Artikel über das Thema, den Begriff German Angst. Vielleicht habt ihr den schon mal gehört. Das ist ein englischsprachiger Fachbegriff. German Angst, also deutsche Angst. Und das ist ein international gängiger Begriff für eine nebulöse Zukunftsangst. Der weit verbreitet ist im Ausland. Und er beschreibt eine starke Tendenz zur Vorsicht, zu überstarken Bedenken und übertriebenen Sicherheitsbedürfnissen. Und ich finde das spannend, weil man selber nimmt sowas an sich ja meistens gar nicht wahr, schon gar nicht, wenn man in einer Gruppe ist, so eine Gruppe wie Deutschland, die ist relativ groß. Ja, da nimmt man das ja gar nicht wahr, wenn man tatsächlich bestimmte Tendenzen und Prägungen in seiner Persönlichkeit hat. Und da hilft einem manchmal die Außenperspektive. Und die Außenperspektive der Welt, des europäischen Umlandes und der Welt, ist, dass die Deutschen offensichtlich stärker als andere Nationen zu Zukunftsängsten neigen. Forscher haben das untersucht, auch deutsche Forscher, und haben nach den Ursachen gesucht und haben sich gefragt, warum neigen wir als Deutsche stärker zu Zukunftsängsten? Und sie sehen die Wurzeln im Beginn des 20. Jahrhunderts. Das 20. Jahrhundert war auch für uns als Land eine traumatische Zeit. Und Traumata, also tiefe Verstörungen, die können sich auswirken in alle Bereiche unseres Lebens. So. Wer sich damit beschäftigt hat, der weiß, wovon ich spreche. Das durchzieht manchmal das ganze Leben. Und Deutschland hat am Anfang des 20. Jahrhunderts gleich zwei Weltkriege ausgelöst. So, das ging nicht spurlos an uns vorbei. Der europäische Kontinent wurde an den Abgrund geführt und wir haben Leid und Schmerz über die ganze Welt gebracht und auch die Schreckensherrschaften, die Gräueltaten der Nationalsozialisten sind heute noch in allen Köpfen präsent. Und die Folge ist, dass wir offensichtlich auch als Nation das Gefühl haben, die Sorge haben, dass so etwas nochmal passieren könnte. Und nicht nur bezogen auf politische Entwicklung, sondern auch auf andere Bereiche. Und so ein Trauma, das kann sich übertragen auf andere Bereiche, aber auch auf andere Personen, auf andere Generationen, auf die ganze Gesellschaft. Man spricht da von einem transgenerationalen Trauma. Und das, so die Forscher, scheint der Grund dafür zu sein, dass wir als Deutsche stärker zu Sorgen und zu Zukunftsängsten neigen. Jetzt will ich aber nicht die ganze Zeit nur über uns als Nation oder als Deutsche oder was auch immer reden. Kommen wir mal zu uns. Wie ist es bei dir? Kennst du das? Diese Sorgen um morgen? Dass wir Sorgen haben, gehört irgendwie zum Leben auch. Ne? Aber diese Sorgen, die zu so einer düsteren Zukunftsprognose auch fürs eigene Leben führen. Was wird morgen? Wie wird es morgen sein? Werde ich morgen meinen Job noch haben? Wie wird es morgen meiner Familie gehen? Meinem Ehepartner? Meinen Kindern? Werden meine Finanzen reichen? Wird die Rente ausreichen? Und wo wir bei Rente sind, vielleicht kennen das manche von euch auch, die Frage, was ist eigentlich, wenn ich in die Rente gehe? Wenn ich auf einmal so viel zu Hause bin, was ist dann der Sinn meines Lebens, wo ich mein ganzes Leben gearbeitet habe? Oder was ist eigentlich, wenn mein Mann plötzlich die ganze Zeit zu Hause ist? Wie wird das werden? Ja. Wer wird mich im Alter versorgen? Werde ich im Alter eigentlich noch zu Hause leben können? Können wir sagen, das sind so Fragen, die beschäftigen uns doch alle. Ja, und gleichzeitig, wenn sie zu düster werden, dann machen diese Fragen uns bitter und negativ, depressiv und so, sie führen zu Lähmung. Deswegen offensichtlich, sagen Psychologen, haben junge Menschen heute mehr Schwierigkeiten, wichtige Entscheidungen zu treffen. Also eine Arbeitsstelle oder eine Ausbildung zu suchen oder die Frage zu beantworten, will ich heiraten und Kinder kriegen oder nicht? Weil die Auswirkungen ja immer unabsehbar sind. Wie wird das werden? Und diese Angst, die kann blockieren. Und die Folge sind häufig Schlaflosigkeit. Sie sind Herzrasen, Panikattacken, manchmal das Gefühl von Hilflosigkeit, Ohnmacht, Überforderung und Lähmung. Was tun? Wie können wir wieder hoffnungsvoll und zuversichtlich in die Zukunft gucken, positiv? Aus meinem eigenen Leben weiß ich und aus vielen Gesprächen, Diskussionen alleine helfen da nicht viel. Argumente, man kann so eine Pro- und Kontraliste machen, ändert am Ende nicht viel, weil dann hast du, vielleicht passiert dieses, ne, vielleicht passiert aber auch das. Vielleicht werde ich krank werden, ja, vielleicht gibt es aber auch jemanden, der eine Medizin entwickelt. Vielleicht hat jemand eine tolle Idee, aber das vielleicht ist doch genau das Problem. Das vielleicht, das Ungewisse ist genau das Problem. Und wenn, da sind wir dann wieder deutsch, wenn wir es nicht genau wissen, dann ist besser vorsichtig zu sein. Und da sind wir dann wieder bei der Zukunftsangst. Was tun? Wenn ich solche Fragen habe, was tun? Habe ich in meinem Leben gelernt, es ist immer mal gut, in die Bibel zu gucken und zu gucken, was Gott uns dazu zu sagen hat. Und eine Geschichte, die ich mit euch angucken möchte, die steht in 1. Mose 15, Vers 1 bis 6. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, lest gerne mit, sonst hört gleich zu. Ich lese sie auch gerne vor. 1. Mose 15, 1 bis 6. Und da gucken wir auf Abraham. In der Geschichte wird er noch Abram genannt. Da gibt es so einen Wechsel zwischendurch. Gott macht aus Abram Abraham. Also wenn ich sprachlich von Abraham jetzt zwischendurch immer wieder spreche, mache ich das, weil wir ihn so kennen. Ja, es geht um Abraham. Und auch Abraham, das ist das Spannende in dieser Geschichte, empfindet sich ganz offensichtlich als letzte Generation. Er hat sich zwar nicht vor ein Kamel in Wüstensand geklebt, aber er empfindet sich als letzte Generation. Und zwar wortwörtlich. Achtet mal darauf in der Geschichte. Ich lese aus 1. Mose 15. Danach redete der Herr zu Abraham in einer Vision. Hab keine Angst, Abraham. Ich beschütze dich wie ein Schild und ich werde dich reich belohnen. Abraham erwiderte, Herr, mein Gott, was nützen mir deine Gaben? Ich werde kinderlos sterben und meinen ganzen Besitz erbt mein Verwalter Eliezer von Damaskus. Abraham fuhr fort, du weißt doch, dass ich keine Kinder habe. Du selbst hast sie mir versagt. Mein Verwalter wird einmal alles bekommen. Nein, entgegnete der Herr, nicht Eliezer wird dich beerben. Du wirst einen Sohn bekommen. Der wird dein Erbe sein. Dann führte er Abraham aus dem Zelt und sagte, sieh hinauf zum Himmel und betrachte die Sterne. Kannst du sie zählen? So unzählbar werden deine Nachkommen sein. Abraham glaubte dem Herrn und der Herr erklärte ihn wegen seines Glaubens für gerecht. Ich finde das eine ganz spannende Situation, die hier beschrieben wird, weil Gott dem Abraham eigentlich mit einer unfassbaren Zusage begegnet. Ist euch das aufgefallen? Was er da ins Leben spricht? Stellt euch mal vor, das würde Gott dir so zusprechen. Und tatsächlich, ich nehme das mal schon mal vorweg, tatsächlich glaube ich, dass Gott dir das auch zuspricht. Das darfst du für dich hören, jeder von euch heute. Aber Gott spricht dem Abraham zu, was sagt er? Abraham, hab keine Angst. Ich beschütze dich wie ein Schild, ich werde dich reich belohnen, übersetzt die Neue Genfer Übersetzung, die ich sehr liebe. Allerdings an dieser Stelle ist sie etwas ungenau und deutet ein bisschen. Und das irritiert, denn eigentlich sagt Gott nicht, ich beschütze dich wie ein Schild und ich werde dich reich belohnen. Da hat ja, wenn ich sage, ich beschütze dich wie ein Schild und ich werde dich reich belohnen, dann was hast du sofort im Blick? Dich und das, was für dich dabei rumspringt. Ne? Dein Lohn, das, was du bekommst. So, das ist aber wörtlich nicht das, was Abraham was Gott sagt. Gott sagt wörtlich, Abraham, hab keine Angst. Ich bin dein Schild und ich bin dein sehr großer Lohn. Das verändert alles. Das ist die wörtliche und bessere Übersetzung. Ich bin dein Schild und ich bin dein sehr großer Lohn. Der Fokus liegt nämlich jetzt nicht mehr auf dem, was für Abraham daraus springt, sondern auf Gott. Und was für eine Aussage ist das, dass Gott sagt, Abraham, du hast Angst? Hey, hab keine Angst. Ich bin doch da. Ich bin dein Schild. Ich bin der dich trägt. Schau auf mich in deiner Not. da stehe ich vor dir wie eine Mauer. Und ich bin doch dein Lohn, das Beste, was du haben kannst. Was glaubst, was willst, was könntest du denn mehr kriegen in dieser Welt als meine Gegenwart? Versetzt euch da mal rein. Der allmächtige Gott, der den Himmel und die Erde geschaffen hat, der das Universum in Gang hält, der jetzt gerade, leg mal deine Hand auf dein Herz. Mama, wenn ihr es findet, so. Dein Herz schlägt, weil Gott es in Gang hält. Hast du dich heute schon einmal dafür entschieden, oh, muss mal wieder dran denken, mein Herz muss schlagen. Nein, Gott hält es in Gang. Dieser Gott, der dein Herz gerade in Gang hält, aber gleichzeitig dafür sorgt, dass die Erdrotation weitergeht, dass wir nicht in die Sonne stürzen, dass wir nicht ins Universum geschleudert werden, weil es sowas wie Erdanziehungskraft gibt und dass die Planeten und Galaxien in der Bahn bleiben. Dieser Gott ist jetzt bei dir, in jedem Augenblick. Was für eine Zusage im Leben. Was kannst du Größeres vom Leben erwarten, als dass der allmächtige Gott sagt, ich bin da, bei dir. Das ist der größte Lohn. Bernhard von Clairvaux, einer der Gründer des Zisterzienserordens, ein Mönch, der hat es mal folgendermaßen ausgedrückt, der hat gesagt, liebe Gott nicht um Lohn. Er selbst sei dein Lohn. Also glaub nicht an Gott wegen dem, was du davon hast. Du hast Gott. Das ist doch das Allerwichtigste. Und wie reagiert Abraham auf diese Situation? Ist wie so ein kleiner Tobzugsanfall, ne? Abraham, ganz spannend, auch ein bisschen dreist, wie ich finde, aber vielleicht ehrlich. Abraham, da spricht alle Bitterkeit und Enttäuschung, auch Lebensenttäuschung aus ihm. Und ich glaube, das kennen manche von uns auch. So diese Situation, er spricht einfach und sagt, Herr, mein Gott, was nützen mir deine Gaben? Was kannst du mir schon geben? Ist da Verlass drauf auf dich? Nein. Was habe ich davon? Ich werde kinderlos sterben. Wer wird es einmal haben? Alles, was du mir geben könntest, werde ich doch sowieso verlieren. Auf dich ist kein Verlass. Ja. Merkt ihr den Schmerz und die Bitterkeit auch in diesen Worten? Erinnert es uns manchmal auch vielleicht an unser Herz. Vielleicht sind wir nicht so ehrlich wie Abraham, aber letzten Endes ist das, was uns bewegt. Was nützen mir deine Gaben? Es ist interessant, wie Gott sagt, hey, ich bin doch dein Lohn. Und Abraham nimmt den Blick von Gott sofort weg und sagt, ja, und was habe ich davon? Was habe ich davon? Was Abraham tut ist, oder was wir bemerken, was ihm vielleicht auffällt in dieser Situation, ist, dass ihm anderes wichtiger geworden ist als Gott. Unsere Zukunftsängste, die zeigen auch unsere Prioritäten. Das, wo wir vor Angst haben, wo wir auch Angst haben, es zu verlieren, ob das jetzt ein anderer Mensch ist, die Kinder, vielleicht der Ehepartner, die Angst davor, den Erfolg zu verlieren oder Wohlstand, Gesundheit, finanzielle Sicherheit, was auch immer das ist, zeigt dir, was letzten Endes für dich wichtiger geworden ist als Gott. Und genau so beginnen Zukunftsängste. Ich richte den Blick auf das, was ich nicht weiß, auf das, was ich möglicherweise verlieren könnte. Was ist das bei dir? Was ist in deinem Leben wichtiger geworden als Gott? Das passiert von Zeit zu Zeit. Also, wäre Gott tatsächlich Abrahams größtes Gut, ja, das Wichtigste in Abrahams Leben, die Situation wäre vollkommen anders. Und wie geht Gott mit Abrahams Situation um? Das finde ich ganz spannend in der Geschichte. Das Spannende ist, dass Gott in dieser Situation, erinnert euch, 65% der 15- bis 30-Jährigen sagen, dass sie das Gefühl haben, dass sie mit ihrer Sorge nicht gehört und wahrgenommen werden. Und jetzt achtet auf Gott. Er hört sich das alles an, die ganze Klage, den ganzen Ärger, und er hält das aus. Der kommt nicht und sagt, Abraham, wie kannst du so mit mir reden? Nein. So ist Gott nicht. Er hört sich das an und dann in meiner Vorstellung ist es so, als wenn er den Arm um ihn legt wie ein guter Freund und sagt, Nein, nicht Eliezer wird dich beerben. Du wirst einen Sohn bekommen. Hey, erinner dich, ich hab's dir doch versprochen. Ich bin treu. Erinner dich. Er begegnet mit erneuerten Zusprüchen und Verheißungen der Sorge von Abraham. Und dann führt er ihn vors Zelt. Dann heißt es, und er führte ihn vor das Zelt. Das ist nicht so eine Situation, wo Gott sagt, so Abraham, und jetzt gehen wir vors Zelt und wir klären das mal. So, sondern er nimmt ihn liebevoll, führt ihn vors Zelt und weitet seine Perspektive. Er stellt ihn vors Zelt und sagt, Abraham, guck mal an den Himmel. Guck dir diese unendlichen Sterne an. Zähl sie mal. Und ich stelle mir vor, wie Abraham das steht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hatte ich den jetzt? Nochmal von vorne. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 7829, 7830. Verzählt, nochmal von vorne. Und Gott sagt, siehst du, du kannst es nicht zählen. Und so viel größer als dieses Sternzelt sind meine Verheißungen, sind meine guten Pläne für dich. So viel größer wird die Erfüllung meiner Verheißung sein. Du wirst mehr Nachkommen kriegen, als du Sterne am Himmel zählen kannst. So. Und Abraham glaubt und er vertraut, weil er Gott wieder bei seinem Charakter kennenlernt, weil er Gottes Treue wieder neu hört, weil er seinen Beistand und seine Liebe erlebt, dass Gott einen guten Plan hat und er vertraut, weil er merkt, auf Gott ist Verlass. Und deswegen ändert sich nicht nur Abrahams Perspektive auf die Situation, sondern seine ganze Zukunft. Du und ich, wir sitzen heute nur hier, weil Abraham vertraut hat. Lass uns das bewusst machen. Abraham hat einen Sohn gekriegt. Sogar noch einen, das war eine andere Geschichte. Aber da ist das ganze Volk Israel ist aus diesem Sohn, der verheißen wurde, hergekommen. Und aus dem anderen Sohn, das ist so der Stammvater der arabischen Nationen, so zumindest beschreibt es die Bibel. Und daraus und aus dieser Linie des Volkes Gottes ist Jesus gekommen. Und er hat gezeigt, wie Gott ist, wie er wirklich ist. Und deswegen sitzen wir hier heute, weil wir ihn als Herrn und Retter unseres Lebens erkannt haben. Alles wegen dieses Vertrauensschrittes von Abraham. Es ist spannend. Die ganze Situation ändert sich durch das Vertrauen auf Gott. Die Zukunft ist plötzlich nicht mehr schwarz, nicht mehr trübe, nicht mehr dunkel, sondern verheißungsvoll. Alles hat sich geändert, obwohl sich eigentlich gar nicht so viel geändert hat. Was können wir lernen aus dieser Geschichte, auch für unser Leben? Ich glaube, die entscheidende Frage in allen Sorgen und in allen Ängsten, auch Zukunftsängsten unseres Lebens ist, worauf schaue ich? Schaue ich auf das, was ich nicht weiß, also auf die nebulösen Ängste, auf das, was möglicherweise kommt, die Fragen, die ich habe? Macht euch bewusst, jede Zukunftsangst, jede Sorge um morgen, egal was es betrifft, ist Fantasie. Wir haben manchmal Indizien auf das, was kommt. Aber wir fantasieren uns eine Zukunft, die wir nicht kennen. Heute ist die einzige Realität, in der wir leben. So. Also worauf gucke ich? Auf das, was ich nicht weiß in der Zukunft? Oder auf das, was ich weiß? Auf Gottes Charakter. Auf seine Liebe. Auf seine Treue. Auf seine Kompetenz, seine Pläne und seine guten Versprechen. Wenn ich darauf in schweren Zeiten vertraue und darauf gucke, ändert das alles in meiner Situation, aber auch für meine Zukunft. Es gibt einen wunderbaren Vers, den hat Gott mal zu Israel in einer ganz schweren Zeit, wo sie selber die Zukunftshoffnung verloren hatten, etwas gesagt, Jeremia 29, Vers 11. Da sagt Gott, ich weiß wohl, welche Gedanken ich über euch habe. Gedanken des Friedens und nicht des Leids. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Du bist nicht die letzte Generation. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Wie anders wäre unser Leben, wenn wir das immer wüssten, in all unseren Sorgen des Lebens. Wir können viel darüber sprechen. Und ich glaube, das ist gut, manches zu wissen. Aber manchmal müssen wir Dinge tun. Und ich würde gerne Folgendes mit euch tun. Ich würde gerne unsere Sorgen konfrontieren mit Gottes Verheißung. Und manchmal sind Lieder, haben Lieder nochmal eine besondere Kraft, weil sie nicht nur im Kopf bleiben, sie sacken ins Herz. Und deswegen würde ich gerne ein Lied gleich mit euch singen. Und zwar das Lied an Gott, der das Meer teilt. Dieses Lied ist voller Verheißung, es ist voller Kraft, es ist voller guter Verheißung für unser Leben. Und es erinnert uns an die Treue Gottes. Und gleichzeitig erinnert es uns daran, dass bei Gott nichts unmöglich ist. Ich lese euch den Text erstmal vor, dann ist er schon mal im Kopf und dann kann er gleich ins Herz. In dem Lied heißt es: Wenn bei dir Lahme wieder gehen, Taube hören und Blinde sehen, bin ich gewiss, dass alles möglich ist. Wenn du zerbrochene Herzen heilst und aus der Sklaverei befreist, kein Zweifel mehr, dass alles möglich ist. Keiner glaubte mehr daran, dass ihn ein Wunder retten kann, denn er lag 4 Tage schon im Grab. Doch du riefst: Lazarus, steh auf und komm aus deiner Höhle raus. Und wenn du sprichst, dann werden Wunder wahr. Gott der Wunder, du bist hier. Und ich weiß tief in mir, bei einem Gott, der das Meer teilt, ist immer ein Weg. Da ist immer noch Hoffnung, wenn es scheinbar nicht weitergeht. Ein Gott, der das Meer teilt, kommt nicht zu spät. Da ist immer noch Hoffnung. Mein Gott bahnt immer einen Weg, bahnt immer einen Weg. Unmöglich ist keine Option. Mein Gott regiert. Er ist immer noch auf dem Thron. Und Ausweglosigkeit ist immer noch keine Option. Ich bitte dich jetzt einmal, daran zu denken, welche Sorge dich gerade beschäftigt. Mit welcher Sorge bist du hier? Welche Zukunftsangst schleicht sich manchmal so in deine Gedanken? Hält dich nachts wach, macht deine Gedanken trübe so, oder löst aus, dass du dich hilflos fühlst oder das Gefühl hast, es ändert sich nie? Was ändert sich, wenn du weißt, hey, unmöglich ist für Gott keine Option? Wer mein Gott, der das Meer teilt und der immer einen Weg hat, selbst dann, wenn wir das Gefühl haben, dass es nicht weitergeht. Lass uns dieses Lied jetzt einmal miteinander singen. Und lasst es uns einander auch zusingen. Und konfrontiert mal eure Sorgen und Zukunftsängsten mit dieser Wahrheit. Und guckt mal, was das mit eurem Herzen macht.